Grün gründen. Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken.
In Bezug auf Elektromobilität stehen wir in Europa vor zwei Herausforderungen. Wir werden zunehmend abhängig von Lithium-Ionen-Batterien aus China und in Europa werden jährlich hunderttausende Tonnen Abfall an Lithium-Ionen-Batterien erwartet. Wir brauchen also dringend Innovationen und Geschäftsmodelle, die diese Probleme angehen. Und deshalb spreche ich heute mit Sarah Fleischer vom Münchner Startup To Zero, die genau das machen wollen. Und das Unternehmen gewinnt kritische Materialien wie Lithium und Kobalt aus bereits verwendeten Batterien zurück. Und auf diese Weise leistet To Zero einen entscheidenden Beitrag zu mehr Autarkie und vor allem mehr Nachhaltigkeit in der Herstellung von Lithiumbatterien. Mit Sarah spreche ich heute über die Entstehungsgeschichte ihres Unternehmens und wie To Zero dabei hilft, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Ja, liebe Sarah, schön, dass du dir Zeit nimmst, dass du bei mir in meinem Podcast bist. Wir haben uns ja, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war ich bei euch vor Ort bei der Eröffnung von eurer großen Produktionsstätte sozusagen. Aber lass uns doch mal vorne anfangen. Was hat dich denn inspiriert und dein Team To Zero zu gründen und was ist euer Ziel eigentlich mit dem Unternehmen?
Ja, Stefanie, vielen lieben Dank. Es freut mich sehr, auch hier in diesem tollen Podcast mit dabei zu sein. Die Journey hat vor 2,5 Jahren angefangen. Ich kenne die Xenia schon seit fast 6 Jahren. Wir haben uns beide, als wir damals beide in der Space-Industrie waren, also Raumfahrtindustrie, ich war damals in der Luxembourg Space Agency, sie war in einem Space-Startup in Luxemburg. Genau am ersten Abend, wo wir uns kennengelernt haben, wussten wir, dass wir irgendwann mal was gründen werden. Für mich ist es die dritte Gründung und für mich war es klar, zwei Sachen. Einmal, Co-Founder muss stimmen, muss auch crazy sein, naiv, mit einer großen Vision, wirklich was Impactvolles zu gründen und wirklich der Welt was Besseres zu schaffen. Und das Zweite ist, es muss eine Idee sein, wo ich jeden Morgen aufstehen kann und ich genau weiß, weshalb ich zur Arbeit gehe und keine zweiten Gedanken habe. Und das ist halt To Zero. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Wegen der Xenia. Sie hat während ihrem Postdoc an der RWTH Aachen die Technologie mehr oder weniger erfunden, die Essenz, die DNA dahinter. Und zwar besteht die daraus, dass wir mit sehr hoher Effizienz Lithium zurückgewinnen können, aus jeglicher Art von Lithium-Ionen-Batterien. Der Quantensprung war damals 70% Recovery Rate, also Rückgewinnungsrate von Lithium auf über 97%. Und daraus haben wir dann To Zero gegründet. Also wir sind jetzt junge 20 Leute in einem Team. Wir wachsen auch jeden Tag, was sehr cool ist. Also wir sind jetzt in so einem Wachstumsschub und haben, wie du bereits gesagt hattest, unsere Pilotanlage schon seit jetzt über einem Jahr, also fast 1,5 Jahren am Laufen hier in Karlsfeld, in der Nähe von Dachau, in der Nähe von München. Für die Leute, die München oder Bayern nicht kennen, ist jetzt schon am Laufen und wir haben, sag ich mal, einen Rekord gemacht oder ich nenne es immer auf Englisch Human History. Seit April diesen Jahres sind wir die ersten und die einzigsten Recycler in ganz Europa, die recyceltes Lithium an Kunden beliefert haben und das ist sehr toll.
Cool. Also man spürt auf jeden Fall deine Begeisterung fürs Projekt. Wir kommen nachher nochmal zu dem Thema, dass du schon das dritte Mal gründest. Das fangen wir dann, aber bleiben wir jetzt kurz bei dem Projekt, damit wir da den Faden nicht verlieren. Du hast schon gesagt, also Xenia hat das erfunden sozusagen. Kannst du uns nochmal kurz erklären, wie sich der Prozess, also hydrometallurgische Recycling-Technologie, habe ich gelernt. Aber wie unterscheidet sich denn der von dem, was sonst so angewandt wird und was ist der Vorteil? Du hast gesagt, Effizienzgewinne. Mhm. Vielleicht kannst du es sozusagen so erklären, dass es auch nicht Chemikerinnen gut verstehen.
Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also Status quo von heute ist, entweder Batterien einschmelzen. Also das nennt sich auch Pyrometallurgie, also Pyro für das lateinische Wort für Feuer. Das kann man sich so vorstellen, das sind Hochöfen, 1400 Grad, 1500 Grad oder manchmal sogar auch höher, wo Batterien oder Batteriezellen so in der Art reingeschmissen werden. Dann wird es verbrannt und in dem Prozess wird nur Nickel und Kobalt und Kupfer zurückgewonnen. Das Lithium geht in dem Prozess komplett verloren. Also hier hat man 0% Rückgewinnungsrate und Graphit verbrennt in dem Prozess und geht überhaupt, also wird komplett auch verloren. Der Die zweite Variante, die es hier in Europa gibt, ist das Schreddern von Lithium-Ionen-Batterien. Das ist ein mechanischer Prozess. Hier werden die Gehäusematerialien auseinandergenommen, wie Eisen, Aluminium und auch Kupfer, zerkleinert, geschreddert. Und daraus entsteht dann so eine Art Schwarzmasse. Also das ist eine Mischung, Pulvermischung von der Anode-Kathode-Materialien, also ein Plus- und Minuspol von der Lithium-Ionen-Batterien. Und da sind die wertvollen kritischen Rohstoffmaterialien drin. Also in deiner Anode ist dein Graphit drin, in der Kathode-Material ist dein Lithium drin und manchmal auch Nickel und Kobalt, abhängig von was für eine Art von Lithium-Ionen-Batterie da drin ist. Und diese Schwarzmasse wird heutzutage auch einfach verbrannt wieder. Das heißt, Lithium geht da verloren, Graphit geht dann verloren und nur das Nickel und Kobalt wird zurückgewonnen von diesen Hochöfen von Pyrometallurgie. Und das ist, wo wir jetzt einschalten und sagen, hey, das kann man mit einem nass-chemischen Prozess auch wieder neu recyceln. Deshalb auch Hydrometallurgie, also wasserbasierende Lösung. Und diese Schwarzmasse kriegen wir dann und können dann sehr gezielt zum Beispiel das Lithium herauslösen. Und sage ich mal, unser Trick ist es hierbei, keine aggressiven Chemikalien zu nutzen. Das ist unser Secret Weapon. Wir nutzen organische Stoffe, organische Additive, um wirklich ganz gezielt dieses Lithium herauszukitzeln, kann man fast schon sagen, für die Nicht-Chemikern.
Aha. Cool. Und wie viel Kapazität hat eure Pilotanlage jetzt aktuell? Du hast gesagt, ihr habt es schon beliefert, aber wenn jetzt plötzlich alle auf euch draufspringen und sagen, wir wollen das Zeug haben, wie viel könnt ihr liefern aktuell?
Genau, unsere Kapazitäten momentan hier in Münchner Umgebung sind wir bei 1500 Tonnen an Lithium-Ionen-Batterien pro Jahr. Also das ist quasi unsere Kapazitäten von heute.
Kannst du mir helfen, damit ich eine Vorstellung habe, wie viel ist in einem klassischen Elektroauto drin?
So. Genau, in einem klassischen Elektroauto sind ca. 450, 500 Kilos.
Also 3000 also Autos so ungefähr könnt ihr machen.
Genau.
Okay.
Genau.
Und wie viel ist da schon in dem Stadium, dass es wirklich ins Recycling geht, weil wir ja noch in einem Stadium sind, wo man viel mit Second Life vorher noch nutzen kann und so. Mhm. Also habt ihr das Gefühl, da ist schon genug da? Also, oder ist das noch ein Flaschenhals an der Stelle?
Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Was viele Leute nicht wissen, ist, du hast vollkommen recht. Sag ich mal, die Field Batteries, also die Lithium-Ionen-Batterien, die momentan in Autos verwendet werden, kommen erst jetzt langsam zurück. Die große Welle kommt wahrscheinlich ab 2030. Allerdings sind wir in Europa jetzt in der Ramp-up-Phase von Lithium-Ionen-Batterien Produktionsstätten. Also diese ganzen Gigafactories, wovon man liest in ganzen Zeitungen, die werden jetzt gerade hochgerampt. Und dadurch entstehen in den ersten 12 Monaten sehr viel Production Scrap, also Produktionsausschuss. Man kann damit rechnen, dass zum Beispiel bei Tesla Gigafactories ist fast 100% Produktionsausschuss in den ersten 12 Monaten. Und dann geht es langsam runter auf die berühmte 30 oder unter 30. Die ganz Guten schaffen es auf 10% Produktionsausschuss. Die stehen eher in China. Und das ist das höchste Volumen heutzutage in Europa, wo wir auch unser Material herbekommen.
Okay.
Und natürlich auch Consumer Electronics.
Genau, das war also nämlich meine Frage. Es gibt ja noch sozusagen was anderes als Autobatterien, sondern gibt ja noch den ganzen Kleinscheiß, den wir so in unseren elektronischen Geräten haben.
Genau, also mehr als ein Viertel von Production Waste heutzutage oder sogar auch ein bisschen über 40%, da gibt es schöne Fraunhofer-Diagramme hierzu, kommen direkt aus dem Apple, aus seinen E-Zigaretten, aus seinen E-Scooters. Das sind all die kleineren Lithium-Ionen-Batterien, die aber auch ordentlich entsorgt werden müssen.
Okay, das heißt, welche Rolle spielt jetzt dann das Thema Elektrifizierung für eure Geschäftsentwicklung? Also das eine ist aus den Gigafactories, aber ihr habt ja auch sozusagen also die anderen Ströme, die zu euch schon kommen. Mit was kalkuliert ihr da so?
Oh, das ist auf jeden Fall ein Milliardenmarkt. Ich würde es eher andersrum denken. Also ab 2040 brauchen wir circa 200.000 Tonnen an Lithiumcarbonat oder Lithium-Äquivalent, nennt man das, Tonnen pro Jahr in Europa, um alle jegliche Art von Industrien zu befüttern, aber auch natürlich für die Energiewende. Und davon kann Europa maximal 50.000 Tonnen selber durch Mining, falls wir das Mining wirklich aktivieren hier in Europa, selber produzieren. Das heißt, von den 200.000 Tonnen können wir selber in Europa nur 50.000 Tonnen selber durch Mining hervorrufen. Wenn wir jetzt unabhängig sein wollen, vor allem aus China, weil davon kommt momentan 97% von unser Lithiumcarbonat, müssen wir ordentlich recyceln und das schaffen wir auch. Also mit dem Prozess von To Zero können wir komplett die 100% abdecken, was Europa benötigt ab 2040. Und so viel Müll ist auch hier vorhanden von den Lithium-Ionen-Batterien. Und das ist schon ziemlich cool.
Das klingt großartig, genau. Habt ihr sozusagen auch euch überlegt, also wie ist es denn aktuell? Ich meine, ich weiß, wenn ich irgendwie so ein Gerät habe, dann muss ich das sozusagen ordentlich entsorgen. Aber habt ihr schon das Gefühl, da funktioniert der Rücklauf vernünftig? Oder gibt's auch Stellen, wo ihr sagt, da müsste, ich sag's mal, die Politik, wie es immer so heißt, irgendwie noch bessere Regelungen schaffen? Oder also funktioniert der Vorlauf sozusagen schon, dass das Material zu euch kommt?
Ich bin nicht so ein großer Fan von Regulierung.
Ist oft so. Es muss im Startup-Bereich.
Genau, es muss eher incentiviert sein, dass man halt davon was hat. Also ja. Da muss irgendein Business Case dahinter sein. Ich glaube, das treibt eher solche neuen Businessmodelle weiter voran. Es wird schon viel gemacht. Es gibt auch viele Organisationen oder auch Firmen, die den Rücklauf bestreben oder auch koordinieren. Es gibt auch richtige Firmen, die wirklich nur die Koordination machen, die Logistik machen, aber nennt das die E-Waste Collectors und den ganzen Schrott einsammeln für die OEMs, für die ganzen verschiedenen Firmen, weil am Ende des Tages sind diese großen Firmen oder manchmal auch die Batteriehersteller dafür verpflichtet, ordentlich zu recyceln. Das heißt, die haben momentan schon das Bestreben, die Batterien wieder zu identifizieren, zu lokalisieren, wo sind die überhaupt, und dann wieder einzusammeln und dann zu einem ordentlichen Recycler zu schicken. Das passiert heute, sag ich mal, so gut wie es geht.
Okay.
Kann aber es sich noch verbessern.
Ja, ich habe jetzt auch schon öfter gehört, dass es tatsächlich so Diskussionen darüber gibt, wem gehört die Batterie eigentlich, ne? Also habe ich die mitgekauft oder ist es eigentlich weiter Eigentum vom OEM, also von dem verbauenden Unternehmen am Ende? Und dass da eben auch, merkt man auch, dass es mehr und mehr ein Rohstoff bzw. ein wertvoller Stoff gesehen wird, die Batterie, und nicht mehr so sehr, das ist Abfall. Und je mehr da die Diskussion losgeht, merkt man auch, dass es tatsächlich also noch als Wertstoff gesehen wird, ne? Ein bisschen. Genau, du hattest vorher schon gesagt, ihr benutzt organische Stoffe, also sprich die Frage Richtung, wie nachhaltig ist denn euer Prozess? Gibt es da irgendwelche Risiken? Wie schätzt ihr das ein? Genau.
Ja, also im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Batterie-Recyclern, die auch Hydrometallurgie machen, auch, also auch einen chemischen Prozess haben, was man auch vor allem aus China sieht, die nutzen sehr aggressive Chemikalien, um diese verschiedenen Rohstoffe herauszulösen. Das ist zum Beispiel Schwefelsäure. Dadurch entsteht sehr viel Chemical Waste, was man dann auch nochmal entsorgen muss, was auch sehr schwierig ist oder auch sehr teuer ist hier in Europa. Mit der Anwendung von unserem Prozess mit organischen Stoffen haben wir diesen Chemiemüll oder den Chemical Waste gar nicht. Diese organischen Mittel lösen sich dann in deinem Lithium, stören aber nicht bei der Endproduktion oder bei der Anwendung von unseren Kunden. Das ist ein bisschen so ein Magic Sauce, wenn man das so sehen möchte. Es stört nicht, es produziert keinen weiteren Chemiemüll, den man dann entsorgen muss, und ist dadurch deutlich günstiger, sogar fast das 7-fache günstiger als unsere Konkurrenten aus China. Das heißt, eigentlich Nur Benefits.
Wie man so ein No-Brainer, wie man es mal so neudeutsch, genau. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Also Preis ist das eine, aber auch die Qualitätsstandards. Also du hast gesagt, das, was da noch drin ist, das stört nicht. Bei der Weiterproduktion, sprich die Qualitätsstandards, die für neue Batterien dann wieder benötigt sind, die sind damit locker erfüllt und hat irgendwie keine Rückstände, die irgendwie... Okay.
Genau. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir das auch hier alles in München machen dürfen.
Ja, genau, weil die Auflagen sind ja, also tendenziell in Deutschland, würde ich sagen, was so Umweltdinge anbelangt, schon immer höher. Und dass ihr hier noch seid und auch bleiben wollt offensichtlich, zeigt ja, dass es da zumindest keine störenden Elemente gibt.
Genau.
Vielleicht kommen wir gleich mal zum Thema Standort. Welche Vorteile hat eben der Standort München für euch? Wie kam es auch, also dazu, dass ihr euch für München entschieden habt? Und welche Rahmenbedingungen führen dazu, dass ihr euch hier wohlfühlt, beziehungsweise was könnte noch besser werden? Also es gibt ja bestimmt auch immer Wünsche, sage ich mal.
Genau, also auf der ökonomischen Seite aus macht es auf jeden Fall Sinn. Deutschland wird ein Drittel vom kompletten Batteriemüll hier in Europa haben, wegen den ganzen OEMs, wegen den ganzen Gigafactories. Das heißt, hier einen Standort zu haben, macht auf jeden Fall Sinn, weil hier die Quelle unseres Inputs hier ist. Auf der anderen Seite war es, glaube ich, ein No-Brainer zwischen Xenia und mir, ob es jetzt Aachen sein wird oder München. Ich glaube, das war keine Diskussion, sondern das war ein sofortiges Ja wünschen. Aber das hat sich auch gezeigt. Also wir sind komplett internationales Team. Mehr als die Hälfte der Leute, die wir rekrutiert haben, sind nach München gezogen aus dem Ausland, um bei uns an der Mission zu arbeiten. Und das bietet auch München an. Also München ist, ich würde sagen, neben natürlich Berlin, aber Berlin gibt es nicht so viel Hardware-Unternehmen, aber neben Berlin einer der attraktivsten Standorte in ganz Deutschland, um internationale Top-Talents hier heranzuholen. Ich glaube, da wäre der Pitch ein bisschen anders, wenn wir jetzt irgendwo anders wären in Deutschland.
Wenn du sagst, also Fachkräfte holen, das ist natürlich München als Marke, das ist ja immer so das Greater Munich, da gehört ja irgendwie noch mehr dazu. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Prozess, die Leute hierher zu holen? Denn gibt ja oft doch Beschwerden, dass es lange dauert, dass man auf die wirklichen Top-Talents dann gar nicht so lange warten kann, weil bis das Visum erteilt ist und keine Ahnung und alle bürokratischen Hürden genommen sind, habt ihr da gute Erfahrung gemacht oder wie lief das bei den Leuten, die ihr bisher geholt habt?
Mal so, mal so. Also alles, was außerhalb von der EU ist, wirklich Case by Case. Manchmal funktioniert es flott, manchmal funktioniert es gar nicht. Ganz gutes Beispiel. Man kann nicht einfach so Praktikanten aus der UK oder aus dem Ausland hierher holen. Wo es nicht eindeutig ist, dass es für einen akademischen Zweck ist, ein Praktikum bei 2Zero zu machen, oder es muss auch thematisch passen zu uns. Also wir hatten wirklich ein Nein vom Visum von einer Praktikantin aus Oxford zum Beispiel, weil es einfach thematisch nicht gepasst hat. Genau. Also das ist natürlich nicht so toll, weil UK hat auch Top-Talent, die man auch gerne als Startup haben möchte, vor allem junge, ambitionierte Studenten. Dann auch Ausländer, wir haben viele Leute aus der Türkei, da sind die Prozesse deutlich schwieriger. Oder auch die Plus Ones. Wir haben jetzt auch hier Leute, die bei uns gestartet sind, wo aber Plus One aus noch immer noch in der Türkei ist und die immer noch kein Visum haben, um hier nach Deutschland zu kommen. Also das ist schon schwierig.
Also das Fachkräfteeinwanderungsthema, ich meine, da ist schon viel passiert, aber gerade der Familiennachzug, das sind dann ja auch so Sachen, da geht es dann immer darum, kann man nachweisen, dass man also dass man genug Geld verdient, um alle zu unterstützen. Und die Frage der Sprache ist ja auch immer noch, ich glaube, bei den Ehepartnern oder Plus One muss man, glaube ich, B2 oder was muss man nachweisen? Ich weiß es ehrlich gerade gar nicht, was, oder B1, also eins von beiden auf jeden Fall.
Und ich glaube, da gibt es auch immer noch ein Case-by-Case, da gibt es noch keine klaren Richtlinien. Das wird ja alles von der Botschaft oder vom Konsulat in der Türkei gemacht. Es ist aber nicht eindeutig. Also Und wir haben es damit zu kämpfen, dass wir die Leute auch behalten. Nicht, dass sie jetzt gezwungen werden, wieder zurückzuziehen, weil quasi die Familien nicht nachziehen können.
Okay. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich auch sagen würde, da sind wir im Bund dran. Es hat sich viel getan, aber es geht immer noch zu langsam. Wir haben einfach gerade in den Botschaften, also dann zu wenig Leute, also Wartelisten ohne Ende, also und das ist fast schon wurscht, welches Land, Drittland es ist. Also es geht natürlich immer um Drittländer, ne? Und dass UK genau. jetzt auch auf der Liste ist, gut, das haben sie ein bisschen selber verschuldet, ein Stück weit, aber
genau.
Brexit war keine so gute Idee an der
genau.
Stelle. Aber gut, ist natürlich trotzdem irgendwie absurd, ne? Dass man sozusagen jetzt da so hohe Anforderungen stellt, wenn man ein Praktikum bei euch machen will. Das ist nicht, aber gut, das ist
genau. tatsächlich. Aber bei manchen hat es auch sehr flott funktioniert. Also wir haben auch Leute aus Kanada. Aber ich glaube, es ist wirklich abhängig, woher die Leute kommen. Mhm. Wo es einfach funktioniert. Wo es ein bisschen, sag ich mal, schwieriger ist oder wo auch die Anmeldungsprozesse fürs Visum nicht eindeutig sind und wo wir als Startup auch nicht damit planen können.
Mhm.
Genau.
Also vielleicht muss das dauern. So, ne? Also dass man weiß, genau. dauert es 3 Monate, dauert es 6 Monate, dauert es 9, genau, keine Ahnung.
Ja. Genau, die erste Frage ist, kriegt man einen Termin in den nächsten 2 Monaten beim Konsulat? Mhm. Das ist schon die erste Frage. Mhm. Aber vielleicht kann man da so ein Munich Express für Startups machen.
Genau, wir hatten tatsächlich auch schon öfter diskutiert, ob man so eine Fastlane irgendwie, das Problem ist, also das wünschen sich ganz viele, aber das Problem genau. ist gleichzeitig, dass es nicht nur der Stapel ist hoch, sondern insgesamt gibt es so viele andere Baustellen auch, wo die Wartelisten, also im Ausländerbereich,
auf jeden Fall.
Also Thema Einbürgerung und so sind ja auch gerade so Großbaustellen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, hattet ihr auch irgendwie einen Link zur TUM? Weil irgendwie ist es ja oft so, dass die Münchner dann irgendwie auch sich für München entscheiden, weil dort das Ökosystem rund um die Unternehmertum auch so gut ist.
War schon so, auf jeden oder? Fall. Genau, auf jeden Fall. Also ich bin selber aus der TUM, habe hier Maschinenbau studiert, bin auch aus dem Center of Digital Technology and Management oder CDTM nennt sich das, wo auch viele großartige deutsche Startups hervorkommen. Und ich kenne das Ökosystem sehr gut, das Unternehmertum. Wir hatten gleich den ersten Benefit seit Tag 1, waren wir im Inkubator von Unternehmertum bei Expreneurs, hatten die ersten Office Desks for free mehr oder weniger und tolles Coaching und Mentoring von Expreneurs. Also da haben wir, sag ich mal, sehr gute Vorteile, dass wir hier in dem Ökosystem sind.
Wenn du jetzt dich zurückerinnerst an diesen Anfang, gab es das, wo du gesagt hast, da fehlt was? Also obwohl natürlich, wir wissen alle, Leuchtturm mit Unternehmertum, sie machen das schon sehr, sehr gut. Also, aber die Frage, gab es irgendwie einen Punkt, also wenn man jetzt mit der Exist-Gründung höre ich von vielen, dass die sagen, man muss zu lange warten, bis man gründet, weil man erst, wenn man die Zusage hat, erst die Gründung machen darf, zum Beispiel solche Sachen. Oder ob es irgendwas in den Förderrichtlinien gab, vielleicht, wo er sagt, so ein Blödsinn, unnötige Bürokratie. Hast du da irgendwas aus deiner Zeit? Was du?
Nee, auf jeden Fall. Ich habe das auch schon mehrmals gepitcht, hier und da. Und zwar, was immer noch mehr oder weniger fehlt, aber ich weiß jetzt auch, weil ich durfte letzte Woche beim Dies Academicus der TUM eine Rede halten und da wurde es auch präsentiert das erste Mal, eine Stätte, wo das Prototyping ermöglicht wird. Mhm. Also nicht Labor-Aktivitäten, weil das wird schon gemacht, also da wird auch viel angeboten durch zum Beispiel TUM Venture Labs, wo dann wirklich kleine Labore für Chemieexperimente angeboten werden, aber das ist viel zu klein für das richtige Skalieren oder Prototyping. Da braucht man viel größere Hallen. Das hat die Unternehmertum zum Beispiel nicht. Da gibt's ja Makerspace, da kann man ein bisschen Mechanical Prototyping machen, aber jetzt für Chemie oder jetzt für größere Projekte gibt es nicht. Und da will jetzt die TUM, sag ich mal, so ein Tomorrow Factory aufbauen, also TUM, Tomorrow Factory, wo dann ein größeres Gebäude angeboten wird, wo wirklich dann größere Projekte etabliert werden können. Und das hätte uns viel Geld eingespart. Weil wirklich so eine kleine Halle zu suchen für nur 100 Quadratmeter, sehr schwierig in München. Also da hat auch die, sag ich mal, die Münchner Stadt uns, sag ich mal, versucht, sehr viel zu unterstützen und zu helfen. da einen Space zu finden. Aber sage ich mal, diese Quadratmeter von 50, 100, 1000 Quadratmetern bis zu vielleicht 2000 Quadratmetern ist sehr schwierig im Münchner Raum eine Halle zu finden. Weil meistens fangen die an bei 5000 Quadratmetern, 10.000 Quadratmetern. Aber das ist natürlich viel zu groß für ein junges Startup, was noch bei kleinen Quadratmetern anfangen muss. Das wäre cool. Also wenn wir so eine...
So ein Zwischending, so ein, ne? Zwischen klein und
groß. Genau. Ja. Und wo auch die Genehmigungen schon bereits da sind. Baugenehmigungen, BIMSCH-Verfahren. Also die Halle soll schon alles haben, laut Münchner Stadt. 10 Meter hoch, damit auch große Projekte da drin stattfinden können. Wo sich dann einfach die Startups 6-12 Monate einmieten können, bis sie zu groß werden. Und dann müssen die rausziehen. Also dass man da so einen Campus schafft, das wäre schon sehr hilfreich.
Ich habe tatsächlich jetzt einige Startups besucht in München, die dann in so einem Gewerbehof irgendwie untergekommen sind. Ich glaube, es sind dann auch so Zwischenlösungen, aber man merkt dann eben auch sehr schnell, dass es dann, das sind eher auch so mechanische Sachen. Ich glaube, dass ja die chemische Voraussetzungen nochmal höher sind, weil man ja also eben auch was BIMSCH anbelangt und wahrscheinlich so einfach nochmal andere Herausforderungen.
Genau, hat. Also so ein cooler Area, wo alle Permits, also alle Genehmigungen schon da sind, egal was.
Okay, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Thema politische Rahmenbedingungen für Startups allgemein, Förderprogramme, was habt ihr da genutzt?
Ja, das ist auch immer, ich habe übrigens einen coolen Namen, sorry, für das von eben, was ich immer pitche, ist Sandbox Technopark oder irgendwie sowas.
Okay, Sandbox
Technopark. Okay. Also, dass dort die kleineren Projekte, bevor die ganz groß werden, deshalb Sandbox, aber wirklich so ein Technopark, wo alle Rahmenbedingungen verfügbar sind. Also Wasser ist da, Gasanschluss und alle Genehmigungen. Das wäre schon super hilfreich. Aber genau, also Förderprogramme. Ja, wir wurden jetzt angenommen im European Innovation Council oder das EIC, 2,5 Millionen Euro von der Europäischen Kommission. Beinhaltet aber auch sehr viel Aufwand. Also das war, glaube ich, ein Prozess von 12 Monaten, bis wir das Ja bekommen haben. Und das ist ja auch eine hohe Konkurrenz, wer das auch bekommt. Ich glaube, nur 5% oder so von Startups europaweit kriegen diese 2,5 Millionen Euro. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf, aber es ist ein sehr komplizierter Prozess.
Habt ihr da, Entschuldigung, dass ich da direkt reingehe, hattet ihr eine Agentur oder so, die euch unterstützt hat, oder habt ihr es also komplett alleine gemacht?
Das erste Mal haben wir es versucht alleine, hat leider nicht funktioniert. Da waren wir auch ein bisschen geizig, weil natürlich die Agenturen ihre, sag ich mal, durchschnittlich 5% Kommission haben möchten, und das ist schon sehr viel bei 2,5 Millionen. Aber wenn man null hat, dann ist es auch null. und dann sind wir bei der zweiten, bei der zweiten Bewerbung haben wir tatsächlich auch eine Agentur genommen. Und da hat uns auch sehr viel, wie heißen die nochmal hier in Bayern? Da gibt's ja auch eine Initiative von Bayern.
Bayern
die
Innovativ, direkt bei, oder?
Ja, genau. Okay. Bayern Innovativ, genau. Die haben uns auch sehr, sehr viel unterstützt. Also, das ist cool. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob jedes Bundesland das anbietet, weil die machen das ja auch pro bono. Und die sind mega heiß drauf, weil ich glaube, die haben auch ihre KPIs und sagen, hey, so und so viel von diesen 5% kommen aus Bayern und München. Das ist natürlich auch sehr cool zu sehen, dass die meisten deutschen Startups, die das EIC bekommen, aus München kommen oder aus Bayern kommen. Ich glaube, da werden sie auf einer anderen Art incentivisiert, um das zu machen. Aber das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geholfen.
Also gerade dazu nochmal, es ist wirklich nicht oft, dass man das abgreift. Das ist ein großartig. Und vorher irgendwas Kleines habt ihr wahrscheinlich auch gehabt, oder? Oder war das sozusagen?
Nee, gar nicht.
Okay, das heißt alles von gebootstrapped, wie man so
Ja, yeah, genau. Also man hat ja hier in Deutschland die Wahl, Exist zu machen. Das ist ja dieses Bootstrapping, sag ich mal, Förderprogramm, wo man, glaube ich, 2,5 Leute für die ersten 18 Monate da weiß ich jetzt nicht mehr die Zahlen ganz genau, das ist schon ein paar Jahre her, als ich mir das angeschaut habe, finanzieren kann, war für uns nicht genug. Das heißt, seit Tag 1 haben Xenia und ich gesagt, wir müssen über 2 Millionen Euro einsammeln, um eine Firma zu gründen, weil sonst lassen wir es auch, sonst machen wir es nicht. Mhm. Das muss auch schnell gehen. Da können wir auch nicht für ein paar Quartale warten, bis irgendein Förderprogramm zurückkommt. Weil ansonsten kann auch die Xenia einfach in der Uni bleiben und da kriegt sie bestimmt ihre 5 oder 10 Millionen Euro Forschungsgelder, um im Labor in der Uni weiter zu forschen. Und wenn man da als Startup weniger bekommt, ist schon ein bisschen schade. Und vor allem, wenn man das skalieren möchte. Also da muss man auf jeden Fall mehr einsammeln können, als was jetzt in der Uni in der Forschung verfügbar gestellt wird.
Okay, da kommen wir nochmal zurück. Also du hast gesagt, ihr wolltet es einsammeln oder habt euch das vorgenommen. Hast du dann aus deinen 2 vorherigen Gründungen schon irgendwie was übergehabt, was du reingesteckt hast? Oder wie? Also einfach nur, weil so dieses Multi-Gründerinnen-Ding, also das machen ja viele so, dass sie dann aus dem einen rausgehen und was Neues beginnen.
Genau, also den Glück hatte ich leider nicht. Okay. Vorherigen selbst sind leider gescheitert. Da wurde eher mehr reingeflossen, als was rausgekommen ist, mehr oder weniger. Das heißt wirklich von Scratch. Was mir aber wichtig war, ist, also es war mega erfolgreich. Also wir haben weit über 2 Millionen Euro eingesammelt in der ersten Runde. Das waren 3,5 Millionen Euro. Ich habe dafür meinen Job gekündigt und wirklich all in reingegangen, sagt, hey, ich mach das jetzt. Wir haben auch nach 3 Wochen geclosed, erfolgreich. Und dann haben wir die Firma gegründet. Also eher zuerst gefundraised und dann gegründet.
Cool. Also ich finde es immer super beeindruckend, euch zwei sehr zuzuhören, was ihr so schon alles geschafft habt. Dazu die Frage, hattet ihr, also mit dem Raising, habt ihr da irgendwie auch Beratung gehabt oder habt ihr das sozusagen also ein bisschen euch selber drauf geschafft?
Ja, ich würde sagen, durch meine ehemaligen Gründungen habe ich natürlich viel Erfahrung gesammelt, wie man mit Investoren spricht. Davor war ich auch in der Luxembourg Space Agency, wo ich ein Investment Vehicle aufgesetzt habe, also wirklich ein Venture Capital oder VC nennt man das auch, mit 150 Millionen Euro, wo ich viele Kontakte auch zur VC-Welt gemacht habe, selber direkt. Das sind Investoren, die direkt in Startups investieren, auch Business Angels. Und ich habe auch das Glück, dass ich in einem Netzwerk bin von tollen Gründern, vor allem aus diesem CDTM hier in München und viele gute und tolle und erfolgreiche Gründer persönlich kenne, vor allem auch Unicorn-Gründer, die mir auch ein bisschen hier und da Tipps gegeben haben, was sind die Do's und Don'ts. Mhm. Aber dann würde ich sagen, hat jeder Gründer seinen eigenen persönlichen Touch, wie man mit Investoren spricht, wie man mit denen persönlich umgeht und wie man auch FOMO kreiert, also dieses Fear of Missing Out, weil das bringt meistens den Investoren dazu, am Ende des Tages zu unterschreiben.
Mhm. Okay. Wenn du jetzt, du hast gesagt, du hast das Netzwerk, sprich, und das hilft dir da sehr. Hast du das Gefühl, das Thema VCs, Business Angels, dass da ein Kommunikationsproblem zwischen Politik und diesen Umfeld ist, weil ich hatte jetzt auch schon öfter so Netzwerk-Events, wo, also vor allem im Female-Investment-Bereich kenne ich einige in München und da habe ich schon immer das Gefühl, man spricht irgendwie ganz unterschiedliche Sprachen und irgendwie ist es immer erklärungsbedürftig.
Auf jeden Fall. Also was ich halt auch gelernt habe, weil ich hatte bei meinem vorherigen Job, war ich ja direkt im Wirtschaftsministerium und was der Politik wirklich an höchste Stelle geht, ist Arbeitskräfte, werden neue Jobs kreiert, kommen jetzt mehr Leute in die Stadt rein oder in das Bundesland, sag ich mal München oder Bayern. High Talents, wie kann man High Talents anziehen? Also wenn man da Fakten hat als Startup, kann man eher mit Politikern sprechen. Mhm. Also stellt man jetzt 100 Leute ein in den nächsten 6 Monaten, oder 1000 Leute in den nächsten 3 Monaten wird man anders angesprochen von den Politikern. Aber so redet man nicht mit Investoren.
Ja, ja, klar.
Also mit Investoren redet man eher, wie viel Revenues, was ist das hohe Potenzial, wie wird man zu Unicorn, wie kann man innerhalb von 5 Jahren rasant wachsen, wo dann eher die Politiker dann fragen, ja, was sind dann die Steuergelder, die du dann zahlen könntest für München oder für die Umgebung von München, Bayern. Das sind komplett andere KPIs, aber eigentlich same, same. Eigentlich genau dasselbe, aber halt nur eine andere Perspektive.
Ja, okay. Weil das ist so ein bisschen das, was mein Eindruck ist. Also mich zum Beispiel, also klar sind Arbeitsplätze sind ein gutes Argument, also ich will da garantiert nichts dagegen sagen, aber ich finde tatsächlich, also für mich wäre jetzt sozusagen auch das der Anspruch, wir machen hier eine krasse Innovation und ziehen die auf ein Level, wo wir wirklich einen Unterschied machen, also aus diesem Hightech-Land Bayern-Gedanken, also das würde jetzt mich als Abgeordnete total ansprechen, aber klar, wir freuen uns auch, wenn viele High-Talents nach Bayern kommen, und wir da nochmal irgendwie zukünftige Jobs haben. Wenn du jetzt Gründerinnen, jungen Leuten Tipps geben würdest, was würdest du ihnen sagen, deine Learnings, vielleicht auch aus den 2, wo du gesagt hast, das lief schief, gibt ja unterschiedlichste Gründe. Ich finde es immer krass bewundernswert, wenn man sagt, es ist 2-mal schief, aber das 3. Mal mache ich es nochmal und dann läuft es richtig gut. Also da gehört auch, glaube ich, so ein Mindset dazu, den nicht jeder hat, aber vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen Tipps geben.
Ist vielleicht auch ein bisschen naiv, oder man muss ein bisschen crazy sein als Gründer, würde ich immer sagen. Also ich würde sagen, also ich finde es toll, dass dieses Gründertum oder dieses Entrepreneurship, dieser Geist am Aufwachen ist. Also das war komplett anders vor 10 Jahren, als ich mein erstes Startup gegründet habe. Also da war es noch eher selten, dass Leute wirklich, statt bei BMW arbeiten zu gehen, jetzt ein Startup zu gründen. Also vor allem jetzt bei Maschinenbau hier in der TUM. Wo jetzt hingegen eher das andersrum ist, wo jetzt plötzlich jeder gründen möchte. Ich würde sagen, es ist immer in Wellen. Es ist auf jeden Fall, man soll es nicht machen, weil es cool ist. Ich glaube, das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist, man soll seinen Co-Founder sehr vorsichtig aussuchen. Also es ist schlimmer als eine Hochzeit, also als ein Ehevertrag. Man kommt nicht so einfach raus und man, also ist immer auf Englisch, also you're stuck with each other. Also ups and downs. Man muss pro Tag 50 Entscheidungen treffen, klein und groß. Und da muss man sich auch einig sein oder einfach damit okay sein, dass jetzt die andere Person diese Entscheidung getroffen hat. Also dass man da sich in sehr kurzer Zeit sich einfach einigt. Aber dass die große Vision der Firma gleich bleibt, also dass das die Konstante ist zwischen den Gründern. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und was will man aus der Firma? Will man jetzt nur einen schnellen Exit machen oder will man wirklich ein Big Corporate draus machen und die Firma großziehen, sogar nach 1 Milliarde oder 10 Milliarden Firmenbewertungen auf die Börse bringen und dann weiterhin immer noch in der Firma drin sein, versus schnell Verkauf und schnell 5 Millionen, also schnell ist gut gesagt, aber in kurzer Zeit 5 Millionen Euro auf dem Bankkonto zu haben. Also das ist die Visionsperspektive von den Gründern. Dann das dritte, das Thema der Firma ist in der Art relevant, also für mich persönlich reicht es nicht, dass es nur geldgetrieben ist. Also es gibt mir selber als Person keine Motivation. Ich mache das hier nur, weil ich Geld verdienen kann, weil dann kann ich auch irgendwo anders arbeiten, ein hohes Gehalt bekommen. Und da meine Karriere machen, da verdiene ich bestimmt sogar meistens sogar mehr als ein Gründer.
Sondern man ist dann der die 5 Millionen genau macht und dann es auf dem Porto liegen hat irgendwann.
Genau. Aber das ist nur die 0,001% der Gründer, die das wirklich auch schaffen, wirklich diesen IPO zu schaffen. Also ich glaube, das haben wir hier in München noch nicht gesehen. Wirklich ein Startup, der diesen krassen IPO-Exit auf der Wall Street in New York. Das sind immer diese coolen Stories, die man kennt aus Facebook. Haben wir noch nicht so wirklich gesehen, diese Exits. Die passieren auch sehr selten. Ich glaube, das ist auch das vierte, was man einem bewusst sein muss. Laut Statistik scheitert jedes Startup. Nur die Top 1% schaffen es wirklich mit einem guten Return. 5% schaffen es hier oder da, aber da gibt es vielleicht gar keinen Return. Aber die 95% scheitern komplett. Also das ist kein Winner's Decision, warum man ein Startup macht, sondern es muss wirklich von einem drinnen reinkommen, also rauskommen. Das Thema muss passen, man muss dafür brennen, egal ob jetzt es Höhen oder Tiefen gibt, und wenn diese intrinsische Motivation nicht da ist, übersteht man nicht diese Rollercoaster-Effekt von Gründertum. Und dadurch, würde ich behaupten, scheitern auch die meisten Startups. Also ist man wirklich, steht man wirklich hinter der Idee und ist dein, sind deine Co-Founder auch die richtigen Leute, die mit dir da durchziehen.
Mhm. Cool, sind super Tipps. Ich glaube, da werden einige viel damit anfangen können. Machen wir doch die klassische Schlussfrage. Wo siehst du ToZero in 10 Jahren?
Oh, wow.
10 Jahre ist vielleicht ein bisschen lang. Machen wir 5 Jahre und dann noch so.
Ich wollte gerade sagen, 20 Jahre ist auch in Ordnung. Genau, also wir heute recyceln Lithium-Ionen-Batterien. Wahrscheinlich in 10 Jahren können wir mehr oder weniger die Lithium-Miners ersetzen. Also die Mining-Industrie, die Lithium produzieren aus der Erde, weil wir durch den ganzen Müll von uns, von den Menschen, wenn wir das ordentlich recyceln, können wir das Lithium günstiger herstellen und effizienter. Dadurch ersetzen wir auch die Mining-Industrie. In 20 Jahren gehen wir wahrscheinlich andere Müllsorten oder andere Elemente, Materialien, kritische Rohstoffe an und wollen das effizienter machen als der Status quo von heute. Und dadurch können wir auch die Energiewende ermöglichen und auch zu Net Zero gelangen als Menschheit.
Super. Jetzt hatte ich sozusagen die absolute Schlussfrage war, welche Botschaft möchtest du den Hörerinnen auf den Weg geben zum Thema Klima und Umwelt? Du hast es aber schon sozusagen gemacht, ohne dass ich dich gefragt habe, nämlich genau dieses Thema Net Zero. Das ist ja auch der Grund, warum ihr ToZero heißt, weil das euer Ziel ist. Da haben wir vorher gar nicht drüber geredet, ne? Aber genau das Ziel, Net Zero zu erreichen und mit eurem Startup dazu beizutragen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Engagement, für deine Begeisterung. Ich glaube, das kam auch nochmal super rüber und ich drücke euch die Daumen, dass ihr weiter in eurem perfekten Dreamteam, besser als die Ehe sozusagen, weiterarbeiten könnt. Genau. Und alles Gute euch. Und genau. Alles.
Ja, vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns bestimmt persönlich nochmal sehr, sehr bald.
Ja, dann herzlichen Dank. Super.